This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Im Jahr 1899 kaufte Aleister Crowley ein Anwesen am Südufer des Loch Ness. Ein langgestrecktes, niedriges Gebäude, halb verborgen in der Landschaft der Highlands. Das Manor of Boleskin and Abertawe, benannt nach der örtlichen Pfarrei. Für die meisten war es einfach ein abgelegenes Landhaus. Für Crowley jedoch war es der perfekte Ort, um sich von der Welt zurückzuziehen und um eines der gefährlichsten Rituale der westlichen Magietradition zu beginnen, die heilige Magie des Abramelin. Crowley selbst beschreibt in seinen Confessions: Das Erste, was man braucht, ist ein Haus in mehr oder weniger abgeschiedener Lage. Es muss eine Tür geben, die nach Norden führt, in dem Raum, den man zur Oratoriumskammer bestimmt. Draußen errichtet man eine Terrasse mit feinem Flusssand bedeckt, die in eine Hütte führt, wo sich die Geister versammeln können. Und genau so ließ er Boleskin umbauen. Der größte Raum mit einem Bogenfenster wurde zu einem Oratorium. Hier richtete er eine hölzerne Struktur ein, ausgekleidet mit großen Spiegeln, die er eigens aus London hatte bringen lassen. Von hier führte die geheimnisvolle Nordtür hinaus zu einer sandbedeckten Fläche, wo, so glaubte er, die beschworenen Geister erscheinen sollen.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt.
Hallo.
Mit Jonas. Hallo Jonas.
Hi, hi. Und mit Aleister Crowley.
Und vor allem mit Aleister Crowley, genau. Der hier gerade seinen ersten großen Immobilienkauf seines Lebens vollführt hat, wie wir im Eingang gehört haben, und dieses Manor of Boleskin kauft, das direkt neben dem Loch Ness ist, in den schottischen Highlands. Also auch für Kryptozoologen ein Pilgerort und seit diesem Kauf von Crowley eben auch für Crowley-Fans eine der großen Pilgerorte mit Sizilien, zu dem wir in der nächsten Folge kommen werden. Und in den letzten beiden Folgen haben wir unsere ersten Folge Crowleys Jugend angeschaut und dann uns genauer im zweiten Teil mit seiner Zeit im Order of the Golden Dawn beschäftigt.
Ja, wir erinnern uns, Magier-Duelle, mit die dann in Faustkämpfen endeten.
die am Ende von der Polizei beendet wurden und dann in Gerichtsprozessen geendet haben, so wie man das erwartet. Die heutige Folge soll uns in unserer Handlung ein bisschen weiterführen. Nach dem Rauswurf und den Streitereien im Order of the Golden Dawn sind wir letztes Mal mit Crowley schon sehr, sehr schnell nach Mexiko und dann von Mexiko weiter nach Indien gereist, wo er dann seine K2-Besteigung hatte, den Versuch, den zweithöchsten Berg der Welt zu besteigen. Eine Erstbesteigung, die scheiterte und Crowley dann nach Europa hat zurückkehren lassen. Soweit sind wir letztes Mal, glaube ich, ungefähr gekommen, beziehungsweise haben nach der gescheiterten K2-Expedition geendet. Und heute habe ich diesen kleinen Rückgriff nochmal geplant, dass wir ein, zwei Schritte weiter zurückgehen und dann die Sachen, die wir schon wissen, überspringen und in Paris weitermachen inhaltlich. Aber bevor wir dorthin kommen, ist es, glaube ich, essentiell, uns mit dem Book of Abramelin und dieser abramelinischen Magie etwas genauer zu beschäftigen, weil das für Crowley und auch die anderen Leute im Order of the Golden Dawn ein ganz zentrales Werkzeug war und so das Hauptanliegen des inneren Zirkels des Golden Dawns war. Das war so das Wissen, nachdem man eingeweiht war, genug Aufsätze geschrieben hatte und sich durch verschiedenste esoterische, okkulte und Kabbala-Schriften gearbeitet hatte, ist man dann in den eher engeren Orden aufgenommen worden und da ging es eben viel um das Book of Abramelin, weil das von unserem in der letzten Folge schon mehrmals erwähnten MacGregor Mathers übersetzt wurde. Der war ja eins der drei Gründungsmitglieder des Order of the Golden Dawn und hatte da ein französisches Manuskript in Paris gefunden und übersetzt auf Englisch das erste Mal. Das Manuskript war unvollständig, aber das hat dazu geführt, dass diese abramelinische Magie zu einer Art zentralen Erzählung innerhalb des Ordens wurde. Und auch für Crowley ist es eines der zentralen Bücher, mit denen er sich in dieser Zeit beschäftigt. Wie ernst er es damit meint, zeigt eben auch, dass er bereit ist, ja, viel Geld auszugeben, um die perfekte, das perfekte Haus, die perfekte Kapelle für sein Ritual zu finden und zu kaufen. Das Book of Abramelin ist an sich ist kein gewöhnliches Zauberbuch, sondern so ein Mischtext aus Reisebericht, scheinbarer Autobiografie und Grimoire, also Zauberbuch. Im Zentrum steht die Gestalt von Abraham von Worms, einem jüdischen Gelehrten aus Deutschland, der im 15. Jahrhundert gelebt haben soll. In Form eines Briefes an seinen Sohn erzählt er, wie er nach Ägypten reiste, in die Nähe des Nils und dort einem alten Magier begegnete. Abramelin oder Abramelin. Und dieser Magier vermittelt ihm dann ein System der kabbalistischen Magie, aber er verbindet damit eine Bedingung. Abraham muss sich dem Gesetz Gottes unterwerfen, hier wird es sehr biblisch, seine falschen Dogmen ablegen und fortan in Gehorsam gegenüber der Tora leben. Erst nachdem Abraham dies geschworen hatte, erhielt er die beiden Manuskripte, die das magische Wissen enthielten. Interessanterweise verlangte Abramelin als Preis 10 Goldflorin. Nicht für sich selbst, sondern um sie für 72 Arme in der Stadt zu verteilen. Also das ist so die Legende, die innerhalb des Buches auch erzählt wird. Das Werk, ja, wie gesagt, enthält eben die autobiografische Einleitung über Abrahams Reisen nach Ägypten. Dann im zweiten Teil magische Instruktionen, die dann später zur heiligen Magie führen sollen in der Erzählung des Buches. Und drittens die berühmten Buchstabenquadrate, mit denen man dann angeblich Schätze finden, über Wasser laufen oder sogar Dämonen bannen kann.
Das erklärt Jesus Fähigkeit, nehme ich an.
Ja, tatsächlich hat der war ja auch in Ägypten, ne? Von da als Kind. Da läuft alles zusammen. Aber was ich sehr spannend finde, ist eben, dass hier die typische Mischung aus so ein bisschen kabbalistischer Magie, aber auch mit anderen magischen Vorstellungen aus dem Mittelalter zusammenlaufen. Diese Idee, dass das alte Wissen eben irgendwie in Ägypten zu verorten ist, genauso wie bei der Alchemie, und man das nur dekodieren muss, um an das wahre, alte, geheime Wissen zu kommen. Hier natürlich mit einem sehr starken jüdischen Anstrich einfach. Nicht nur, dass der Hauptcharakter eine Gestalt namens Abraham von Worms ist, sondern eben, weil auch bei den Buchstabenquadraten es sehr viel um hebräische Worte geht. Zum Beispiel das Quadrat, das einem Magier die Fähigkeit verleihen soll, unter Wasser zu gehen und dort so lange zu bleiben, wie er möchte, also unter Wasser zu atmen, benutzt das hebräische Wort für Wasser, Mayam. Und dann steht da zum Beispiel in der ersten Zeile Mayam, in der zweiten Alora, der dritten Joani, der dritten Arola und in der vierten wieder Mayam. Weil Mayam sich natürlich auch von hinten und vorne gleich lesen lässt, hat man dann so ein schönes Quadrat, wo von links nach rechts und von oben nach unten in alle Richtungen man Mayam lesen kann. Vorwärts und rückwärts. Das ist so ein bisschen magische Buchstabengeometrie.
Ja. Jedes Wort enthält 5 Buchstaben.
Genau.
Und das sind 5 Wörter.
Und ja, Absolut richtig. Ich glaube, ich lasse dich das nächste erklären. Ich bin ein bisschen lost, das in so einem Audioformat hier richtig rüberzubringen. Auf YouTube in den Videos werde ich das einblenden, aber im Podcast muss man sowas natürlich gut beschreiben. Malt es euch am besten auf, wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt. Oder lest mal rein ins Buch. Das sind die schön aufgemalt. In den Instruktionen heißt sinngemäß, wer dieses Quadrat trägt oder während des Rituals auf sich anwendet, kann ohne Gefahr in Flüssen, Seen oder Meeren verweilen und wird nicht vom Wasser ertränkt. Die zentrale Praxis des Buches ist aber die sogenannte Abramelin-Operation. Ein langes, strenges Ritual, das 6 bis 18 Monate dauern soll. Der Adept muss in Abgeschiedenheit leben, wie Crowley das auch vorhin erwähnt hat. Tatsächlich wird aber auch beschrieben, dass man das auch in so einen Alltag einbinden kann. Also die Idee ist schon relativ alltagsnahe Magie, dafür, dass es so lang angelegt ist, dass man quasi morgens und abends das vollführen könnte und zwischendrin auch arbeiten gehen kann zum Beispiel. Also Abgeschiedenheit optional, aber besser. Er muss auf jeden Fall in Reinheit leben, ohne Alkohol, ohne Sex, in täglichem Gebet. Am Ende erscheint so die Verheißung der heilige Schutzengel, eine Art persönliches, göttliches Gegenüber. Und um diesen Engel zu erreichen, muss der Magier aber vorher, so eine Art Prüfung, die 12 Könige und Herzöge der Hölle beschwören und binden.
Dies.
Und hier dazu noch ein Zitat von MacGregor Mathers aus der Einleitung zum Buch der heiligen Magie des Magiers Abramelin von 1948.
Dies,
also das ist eine spätere Ausgabe, aber ja.
Dieser Mensch ist also das mittlere Wesen und der natürliche Herrscher über das mittlere Wesen zwischen den Engeln und den Dämonen. Und daher ist jedem Menschen von Natur aus sowohl ein Schutzengel als auch ein bösartiger Dämon verbunden, sowie bestimmte Geister, die zu Vertrauten werden können, sodass es ihm überlassen bleibt, demjenigen den Sieg zu geben, den er will.
Ja, das ist ein bisschen, wie man das aus so Filmen kennt, wo auf der einen, oder Cartoons, wo auf der einen Schulter des Charakters dann ein kleines Engelchen erscheint und auf der anderen Seite ein kleines Teufelchen. Die Idee hier ist aber ein bisschen, ja, ausgefeilter. Man muss erst durch 12 Teufel durch, um Kontakt mit seinem Schutzengel aufzunehmen. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt in der Vorbereitung, ich habe das in der Biografie Perdurabu von Richard Kaczynski gelesen. Zu Kaczynski ein kleiner Hinweis, der auch auf Patreon aufkam, dass der selber Mitglied von Telema war und auch in anderen vergleichbaren Organisationen und damit ja, natürlich auch eine einseitige Sicht auf die Dinge habe. Und das stimmt. Das ist so. Das Buch ist trotzdem eigentlich die Autorität für die, also ist eine der 2 Biografien, auf die sich eigentlich alle beziehen und die als sehr grundlegend und eben sehr ausführlich recherchiert gilt. Und deswegen verwenden wir sie. Wir lesen aber nicht nur Perdurabo, ich lese auch andere Sachen über Crowley, dass ihr euch keine Sorgen macht, dass ich nur das erzähle. Auf jeden Fall habe ich das in der Perdurabo-Biografie gelesen und habe mich dann gefragt, naja, wie band man denn jetzt die 12 Könige der Hölle? Das sollte man vielleicht erklären. Ne? Das könnte ja mal hilfreich sein, falls ihr in eine Situation kommt, in denen ihr also 12 Königen und Herzogen der Hölle begegnet. Dann könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr alle Zeit der Welt gehört habt, den Podcast für angewandte Magie und Dämonologie und wisst direkt, was ihr zu tun habt. Praktisch, oder?
Ist wunderbar. Wir liefern.
Ich will nicht der Oberflächlichkeit irgendwie angeklagt werden. Nachdem ihr jetzt wisst, wie ihr unter Wasser atmen könnt und in Seen und Flüssen verweilen und das Wasser euch ertränkt, das zweite Beispiel, das Wortquadrat zur Bannung von Geistern und Dämonen. Das lasse ich dich jetzt einfach mal beschreiben, Jonas.
Okay. Es ist eigentlich genauso aufgebaut wie das erste. Es besteht aus 5 Wörtern, die untereinander geschrieben sind. Diese Wörter bestehen aus jeweils 5 Buchstaben. Und da steht...
Sieht ein bisschen aus wie ein Kreuzworträtsel tatsächlich.
Ja, und in dem Fall sind die Worte auch, also es lässt sich von hinten, also es lässt sich auch rückwärts lesen. So viel, also ich
Na, vielleicht lese ich einfach mal jedes Wort einzeln vor, damit ihr das auch gehört habt. Babal, Abrak, Raka, Akarp, Labab. Das war das Wortquadrat zur Bannung von Dämonen oder Geistern. Genau, also man kann es vorwärts oder rückwärts lesen. Es bilden sich dieselben Silben. Und in Abrak steckt auch schon das bekannte magische Wort Abracadabra drin, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Das ist eine Abwandlung davon und stammt aus der Spätantike, in der es als Schutzformel gegen Krankheit und böse Geister überliefert wurde.
Ja, dazu mal demnächst vielleicht eine Premium-Folge oder einfach so eine Folge. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Premium wird oder nicht. Aber ich habe einen längeren Ausflug noch in dieses Thema der magischen Worte und vor allem in die spannende Geschichte des Wortes Abracadabra, das des magischen Wortes in unserem Wortschatz schlechthin gemacht. Es ist vorbereitetes Skript, noch nicht eingesprochen, aber das wird in nächster Zeit mal kommen. Und ich freue mich sehr drauf. Kleiner Teaser hier. Aber ja, mit diesem Abracadabra-Wortquadrat könnt ihr die 12 Könige und Herzoge der Hölle unter Kontrolle bringen und ihre Einflüsse binden, nur falls euch das mal passieren soll. Und das hat eben auch Crowley in seiner Mansion versucht, neben dem Loch Ness. Das Buch selber war in der frühen Neuzeit und ausgehend Mittelalter scheinbar kaum bekannt. Die frühesten Manuskripte, die wir haben, sind zwei Versionen aus dem Jahr 1608, also relativ spät, die in der deutschen Sprache verfasst sind und sich heute in Wolfenbüttel befinden. Erst die Edition und Übersetzung der Neuzeit brachten es dann in den esoterischen Kanon. Die erste deutsche Erstausgabe, also Wiederauflage, war dann von 1725. Die englische Übersetzung von MacGregor Mathers von 1897, basierend aber nur auf einer unvollständigen französischen Kopie. Und die moderne vollständige Übersetzung durch Georg Dehn in den 1990er Jahren, wenn ihr das mal im Detail selber lesen wollt, dann kauft euch den Dehn. Die Wirkung auf den westlichen Okkultismus war enorm. Also der Hermetic Order of the Golden Dawn war diese Mischung aus Storytelling und praktischer Anleitung hat die absolut gepackt. Und ja, Crowley macht sich eben auch mit fanatischem Eifer daran, das umzusetzen, nennt sich dann selbst auch bald Lord Bolskin und ja, läuft da in so schottischer Tracht rum, während er nicht versucht zu meditieren oder die Dämonen zu beschwören. Doch wie so oft wird er in seinem Leben eben abgelenkt. Die Kämpfe, über die wir in der letzten Folge geredet haben, innerhalb des Order of the Golden Dawns, riefen ihn dann nach Paris. Crowley verließ Bolskin mitten im Prozess, also mitten dabei, diese abramelische Operation durchzuführen. Und der Legende nach hat das dazu geführt, dass er nicht mehr die Zeit hatte, die von ihm gerufenen Geister richtig zu bannen und das Haus eben voller unruhiger Kräfte aus dem Jenseits blieb seitdem. Crowleys eigener Hausverwalter Hugh Gillies erlitt in jener Zeit auch mehrere Tragödien, darunter der Verlust zweier Kinder. Dazu habe ich tatsächlich verschiedene Geschichten gefunden, auch einen Bericht, der sich ein bisschen gelesen hat, als wäre das so eine wäre das ein Mord gewesen von dem Haushälter an seiner gesamten Familie. In anderen Berichten wurde es als Verlust der Kinder beschrieben. Wie heißt der Film mit Jack Nicholson, wo er sich durch so eine Tür mit einer Axt hängt? Shining. Also tatsächlich hat sich das in einem Bericht angehört, als wäre, nachdem Crowley abgereist wäre, mit quasi seinen unfertigen Operationen, dann so eine Art Shining auf Bolskin passiert, dort vor Ort. Es wurde von der Axt geredet und eben dem Mord an der Familie. Vielleicht, keine Ahnung, ich konnte es nicht, ich lasse euch mit beiden Versionen hier, ihr könnt euch überlegen, welche euch besser gefällt. Auf jeden Fall war das der Anfang der Legendenbildung dann. Crowley selbst deutete später an, dass seine Experimente mit schwarzer Magie aus dem Ruder gelaufen seien und ja, dazu noch ein Zitat aus dem Buch der heiligen Magie des Magiers Abramalin von MacGregor Mathers.
Wisse, mein Sohn, dass alle wahre und göttliche Magie aus dem Allmächtigen selbst kommt. Wer diesen Weg beschreiten will, muss vor allem frei sein von den Begierden und Eitelkeiten der Welt. Denn die Engel Gottes wohnen nicht bei dem, der gierig ist nach Gold, noch bei dem, der sein Herz an die Lüste des Fleisches hängt. Darum sollst du dich absondern, dein Leben ordnen und im Gebet verharren, bis dein heiliger Schutzengel dir erscheint. Er wird dir alle Geheimnisse offenbaren und dich lehren, wie du die bösen Geister in die Schranken weist, damit sie dir nicht mehr schaden. Aber hüte dich, mein Sohn, die Macht, die dir verliehen wird, für eitlen Ruhm oder für irdische Güter zu gebrauchen. Denn der Herr, der sie gibt, kann sie auch wieder nehmen. Und größer ist das Verderben dessen, der mit heiligen Dingen frevelt, als das eines Ungläubigen, der nie davon gekostet hat.
Ja, diese Vorstellung, dass Crowley hier eben den Versuch abbrechen musste, mit seinem Schutzengel in Verbindung zu treten, es dann später in Mexiko wieder versucht hat, von Eckenstein, seinem Kletter-Kompatre, dann darauf hingewiesen wurde, dass ich sehr unkonzentriert sei und angefangen hat, Konzentrationsübungen zu machen und so weiter. All das ist quasi noch in Crowleys Hinterkopf, als er von der gescheiterten K2-Expedition zurückkommt nach Europa und dann im November 1902 in Paris eintrifft. Die Stadt ist nach den Strapazen des Bergsteigens eine willkommene moderne Erholung. In der Stadt der Lichter und der Liebe stürzt er sich ins Künstlertreiben. Sein alter Freund, der Maler Gerald Kelly, führt ihn in die Pariser Bohème der Zeit ein. 1902, natürlich eine großartige Zeit, in Paris zu sein. Crowley genießt das intellektuelle Flair der Salons, verkehrt mit Bildhauern wie Auguste Rodin, dem er sogar dann eine Gedichtreihe verfasst, weil er von dem so begeistert ist, also großer Rodin-Fan zu der Zeit. Und in dieser freigeistigen Atmosphäre zwischen der Bohème der Stadt lernt Crowley dann auch Kellys Schwester Rose Edith Kelly kennen. Eine Begegnung, die sein Leben verändern soll. Zunächst ist Rose nur eine Randbekanntschaft, doch im August 1903 steht sie plötzlich in einer verzweifelten Lage. Ihre Familie will sie in eine von ihr unerwünschte Ehe zwingen. Tatsächlich war das, glaube ich, so eine Art Liebesdreieck, von dem sie Crowley berichtet, dass es quasi zwei Männer gab, mit dem einen kam es raus und jetzt will die Familie sie mit dem anderen verheiraten, aber eigentlich will sie keinen von den beiden mehr haben. Und hat Crowley da ihr Leid geklagt. Er als Poet müsse das doch verstehen. So ein bisschen. Alistair Crowley, der Rebell, hat da seine Gelegenheit gesehen, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte und ihr direkt die Lösung angeboten. Wir könnten doch heiraten. Du und ich. Dann hat keiner der anderen mehr irgendwie, müssen alle ihre Ansprüche abmelden. Deine Familie hat dir nichts vorzuschreiben. Und dann schauen wir weiter. Und ja, man kann sich die Empörung der Verwandtschaft vorstellen. Als Rose dann am 12. August 1903 in aller Heimlichkeit Alistair Crowleys Ehefrau wird. Für Crowley ist zunächst tatsächlich ein Freundschaftsdienst ihr gegenüber und vielleicht ein kleiner Skandal aus Spaß an der Freude. Gerald Kelly, sein Malerfreund, ist komplett außer sich. Der wusste davon nichts und war nicht eingeweiht. Und die Ehe aus Bequemlichkeit seiner Schwester zerstört dann erstmal die Freundschaft zwischen den beiden. Bald auf der Hochzeitsreise entwickeln sich zwischen Alistair und Rose dann aber überraschend oder nicht überraschend echte Gefühle. Sie machen großen Urlaub, fahren von Paris nach Ägypten und dann weiter nach Südostasien. Und die beiden, ja, beginnen zu merken, dass sie gar nicht so schlecht zueinander passen. Crowley bemüht sich aufrichtig um Roses Zuneigung, schreibt ihr Liebesgedichte, die dann später in einer Sammlung namens Rosa Mundi veröffentlicht werden. Und Rose, selber eine gebildete Frau mit Humor, beginnt Gefallen an Crowleys sehr exzentrischer Art zu finden und dass sie ihre Abenteuerlust jetzt ausleben kann. gemeinsam als Mr. und Mrs. Crowley oder oft auch als selbsternannte Prinz Chiao Khan und Prinzessin Urda machen sie sich dann Anfang 1904 nach Ägypten auf. Die Folge heute ist auch so ein bisschen die Geschichte der ersten Ehe von Crowley. Es ist ein bisschen die Geschichte, wie er zufällig in diese Scheinheirat hineingestolpert ist, sie zur echten Heirat wurde und wie es den weiteren Weg von Crowleys Leben grundlegend verändert hat. Also wahrscheinlich wäre Crowley ein ganz anderer, vielleicht auch in der Versenkung verschwundener Okkultist geworden, wäre er nicht auf diese Reise mit Rose nach Ägypten gegangen.
Im Kairo des Jahres 1904 mieten Crowley und Rose eine luxuriöse Wohnung im europäischen Viertel. Um Eindruck zu schinden, geben sie sich als adliges Paar aus. Daher die orientalischen Aliasnamen, die übersetzt Meister oder Prinz, der Bestie und schlicht Rose Namen bedeuten. Crowley richtet in der Wohnung sofort einen persönlichen Tempelraum ein, voll mit mitgebrachten Ritualgegenständen. Er studiert islamische Mystik und arabische Texte, aber noch viel lieber will er Rose seine magischen Künste demonstrieren. Eines Abends im März 1904 führt er sie in den improvisierten Tempel. Er plant, Elementargeister der Luft, sogenannte Sylphen, für Rose sichtbar zu beschwören. Mit dramatischen Gesten und Beschwörungsworten bemüht er sich, etwas Übernatürliches hervorzurufen. Doch Rose scheint seltsam abwesend. Ihr Blick wird leer, sie starrt ins Nichts. Plötzlich flüstert sie wie in Trance: Sie warten auf dich. Crowley hält inne. Wer wartet auf ihn? Rose äußert sich kryptisch, spricht von einem Kind und Osiris. Crowley ist zunächst genervt. Er vermutet, dass Rose vielleicht schwanger und nur etwas entkräftet ist oder vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat. Am nächsten Tag versucht er es wieder. Und wieder verfällt Rose in diesen geisterhaften Zustand, murmelt: Sie warten auf dich. Crowley, der rationale Skeptiker hinter all seinem Okkultismus, wird misstrauisch. Was redet Rose da? Am dritten Tag wagt er ein Experiment. Er befragt die in Trance befindliche Rose gezielt. Wer wartet? Rose antwortet klar: Es ist Horus, der auf dich wartet. Crowley ist verblüfft. Horus, der ägyptische Gott mit dem Falkenkopf, Sohn des Osiris. Rose hatte vorher keinerlei tieferes Wissen über ägyptische Mythologie. Wie kommt sie gerade auf Horus?
Ja, und Crowley fängt jetzt eben an, Rose im Detail zu prüfen, was ich sehr spannend finde, dass er tatsächlich da so kritisch ist und dass er erstmal davon ausgeht, dass sie ihn trügt oder sie schwanger oder betrunken ist. Die drei, also sehr kritisch darüber, dass er wollte gerade für sie also Geister beschwören und jetzt ist sie in Trance und sagt ihm was und er ist direkt auf Mythbuster-Kurs. Was ich sehr lustig fand, als ich es gelesen habe. Ne? Der junge Crowley ist tatsächlich auf, ja, also es gab im Order of the Hermetic Dawn auch Leute, die diese Abramelian Operation durchgeführt haben, weil sie gesagt haben, da kommt man näher an sein Unterbewusstsein. Dieser Schutzengel, den jeder privat hat, ist so eine Art psychologisches Phänomen und damit kann ich mit mir selbst in Kontakt treten und tiefere Wahrheiten über mich selber finden. Und es gibt auch also Ausschnitte von Crowley, wo er das auch so ein bisschen psychologisiert. Ich meine, in der Zeit kamen ja auch Freud und die Psychoanalyse erst auf, quasi. Es gibt spannende Zitate von Crowley über Freud, wo er sagt, naja, eigentlich ist er wie ich auf der Suche, aber hat nur so einen kleinen Teil der Wahrheit gefunden und ich bin an der großen Wahrheit dran. Und der Meinung ist, dass die Vorstellung von also auch Freuds Verbindung zu dem Unbewussten oder dem Unterbewussten eben eigentlich auch besser mit magischen Ritualen als mit Therapie zu lösen sein, sozusagen. Crowley prüft Rose also jetzt im Weiteren im Detail. Er stellt ihr Fragen zum Gott Horus über seine Ikonografie, seine Eigenschaften, seine heilige Farbe, seine traditionellen Feinde. Und Rose, die zuvor nie Okkultistin war, beantwortet jede einzelne Frage richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie all das rät, geht gegen null. Crowley muss schlucken. Offensichtlich spricht da etwas durch Rose. Und es spricht über Horus. Ist es tatsächlich der Gott selbst, der ihn ruft? Rose verkündet schließlich, die Zeit sei gekommen, Horus zu empfangen. Die Tag- und Nachtgleiche der Götter ist gekommen. Eine Äquinox der Götter, ein Zeitenwandel, bei dem Horus die Führung übernimmt. Crowley, nun absolut hellhörig, will seinen letzten eindeutigen Beweis. Er führt Rose am 18. März 1904 ins Ägyptische Museum von Kairo. Dort fordert er sie auf, unter den hunderten Exponaten Horus zu identifizieren. Rose durchschreitet die Säle vorbei an zahlreichen Statuen und Reliefs von Horus-Figuren, ohne stehen zu bleiben. Crowley, der hinterherläuft, glaubt schon an einen Fehlschlag, doch Rose geht zielsicher in den zweiten Stock, steuert auf eine bestimmte Vitrine zu und zeigt auf eine Stele, da ist er. Crowley schaut sich das Ganze genauer an und tatsächlich sieht er auf der bemalten Holzstele das Bild des falkenköpfigen Gottes Ra-Hor-Kuit, einer Form von Horus. Das eigentlich Beachtliche für ihn aber ist etwas anderes. Die Inventarnummer des Ausstellungsstücks lautet 666. Die Zahl, die in der Johannesoffenbarung als Zahl des Tieres berüchtigt ist und die Crowley mit seiner Kindheit und seinem damals spöttischen Beinamen das Tier 666 prägt. Er hat sich ja auch hier schon wieder der Meister des Tieres genannt und so weiter in seinem sich ausgesuchten Namen. Also diese, dass er das Tier ist und sein persönliches Wappentier, das Tier 666, war zu der Zeit schon klar. Aber dass Rose genau diese Stele mit dem Horus-Gott ihm zeigt, hat ihn überzeugt. Und Crowley nennt dieses Artefakt fortan die Stele der Offenbarung. Für ihn ist absolut klar, hier verdichtet sich jetzt eine Botschaft, die persönlich an ihn gerichtet sein muss. Rob Rose ist dadurch gewissermaßen Crowleys Medium geworden. Durch sie, so sieht er es, sprechen unsichtbare Intelligenzen zu ihm. Und Rose drängt ihn, ein spezifisches Ritual durchzuführen, um Horus korrekt anzurufen. Crowley, der eigentlich ein großer Ritualmagier sein will und ja im Order of the Golden Dawn schon was klassische Ritualmagie studiert hat, hadert. Rose gibt ihm Anweisungen, die ihm albern erscheinen, aber am Ende macht er es, weil es drauf besteht. Am 20. März 1904 um 22 Uhr befolgt Crowley schließlich Roses Instruktionen und vollzieht die vorgeschriebene Zeremonie. Mitten im Ritual bricht es aus Rose heraus. Die Tag- und Nachtgleiche der Götter ist gekommen, verkündet sie in Trance. Die folgenden Tage verbringt Crowley vor allem damit, die Stele Nummer 666 übersetzen zu lassen und ihr Geheimnis zu ergründen. Der Kurator des Museums, Emile Brugsch, hilft ihm, einen genauen Abdruck und eine französische Übersetzung der Hieroglyphen zu bekommen. Jetzt habe ich mich gefragt, was steht denn jetzt tatsächlich auf dieser Stele? Und hast gefunden. Bitte, für euch. Jonas, Original-Stelenaufschrift der Stele, die eigentlich Ankh Fn Khonsu I heißt.
Worte gesprochen von Osiris, das heißt dem Verstorbenen, Diener Gottes von Montu, Herr von Waset, Ankh Fn Khonsu, Wahrhaftiger der Stimme. O mein Herz meiner Mutter, o mein Herz meiner Mutter. O mein Herz, während ich auf Erden existierte, stehe nicht als Zeuge gegen mich. Widersetze dich mir nicht vor dem Gericht. Sei mir nicht feindlich gesinnt in der Gegenwart des großen Gottes, des Herrn des Westens. Obwohl ich mich mit dem Land, das heißt gestorben, im großen Westen des Himmels vereint habe, möge ich auf Erden gedeihen. Worte gesprochen von Osiris, dem Stulisten von Waset, Ankh Fn Khonsu, Wahrhaftiger der Stimme. O, du, der du einzigartiger bist, der wie der Mond leuchtet, Osiris, Ankh Fn Khonsu, tritt hervor aus deiner Menge. O Befreier derer, die im Sonnenlicht sind, öffne für ihn die Unterwelt in der Tat, der Osiris, Ankh Fn Khonsu, der am Tag hervorgeht, um alles zu tun, was ihm auf Erden unter den Lebenden gefiel.
Ja, Crowley dichtet den Text sogar in englische Verse um, doch er bleibt unsicher, was er mit all dem anfangen soll. Es ist keine eindeutige Nachricht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Nicht so richtig. Nee.
Zum Glück hat Rose weitere Eingebungen, die dann den entscheidenden Schritt bringen. Am 7. April fällt Rose erneut in Trance und teilt Crowley mit, er solle in den nächsten 3 Tagen jeweils Punkt 12 Uhr Mittag in seinem Tempelzimmer bereit sitzen. Schreibbereit, betont sie. Er solle dann empfangen und niederschreiben, was auch immer komme. Crowley inzwischen überzeugt, dass durch Rose tatsächlich ein höherer Wille spricht, gehorcht.
Und so kommt es, dass Aleister Crowley am 8. April 1904 um 12 Uhr in seinem schattigen Apartmentzimmer in Kairo an einem Schreibtisch sitzt. Vor sich Papier und Stift und wartet. Vielleicht ist er nervös, vielleicht skeptisch. Was um Himmels Willen soll denn nun passieren? Wenn absolut nichts geschieht, stünde er ziemlich dumm da. Doch Crowley muss nicht lange grübeln. Genau zur Mittagsstunde vernimmt er eine Stimme. Eine fremde Stimme, die aus dem Raum hinter seiner linken Schulter zu kommen scheint. Sie stellt sich vor als Iwas, der Bote des Horus. Crowley gerät in einen Zustand, den man als Diktat oder mediale Durchgabe bezeichnen kann. Die Stimme spricht mit feierlichem Timbre und Crowley schreibt eilig alles mit. Später beschreibt er die Stimme des Iwas so. Die Stimme war von tiefer Klangfarbe, musikalisch und ausdrucksvoll, mit feierlichen, wollüstigen, zärtlichen, grimmigen Tönen, je nach Stimmung der Botschaft. Das Englisch war frei von Akzent, vollkommen rein, ohne lokale Eigentümlichkeiten, was mich zunächst verblüffte. Ich hatte den starken Eindruck, dass der Sprecher tatsächlich dort in der Ecke stand, in einem feinstofflichen Körper, durchsichtig wie Schleier oder Rauch. Er schien ein großer, dunkler Mann in den 30ern, kräftig gebaut, mit dem Gesicht eines wilden Königs und verhüllten Augen, als ob sein Blick zerstören würde, was er anblickt. Diese Erscheinung, ob nun real, imaginiert oder etwas dazwischen, diktiert Crowley nun Stunde um Stunde einen Text. 3 Tage hintereinander, vom 8. bis zum 10. April, jeweils von 12 bis 13 Uhr.
Und als Crowley dann am 10. April 1904 seine Feder außer Hand legt, hat er in einer erstaunlichen Fülle und relativen Kohärenz ein Buch von knapp 220 Versen verfasst. Es trägt den lateinischen Titel Liber al vel legis, später bekannt als das Buch des Gesetzes. Und dieses Buch verkündet nichts Geringeres als den Beginn eines neuen Zeitalters, wie das Rose ja schon ein bisschen angeteasert hatte, des sogenannten Äons des Horus. Und es erklärt Aleister Crowley zum Propheten und Herold dieser neuen Ära. Die Kernaussage des Liber Alles in knappen, prägnanten Slogans gefasst, die aber fortan sein Leben und Wirken definieren. Einer der ersten Sätze, die Iwas ihm diktiert, lautet:
Hart, die Manifestation von Nuit. Die Enthüllung der Gesellschaft des Himmels. Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Jede Zahl ist unendlich. Es gibt keinen Unterschied. Hilf mir, o Kriegsherr von Theben, bei meiner Enthüllung vor den Kindern der Menschen.
Kurz darauf folgt das höchste Gebot seiner neuen Offenbarung. Tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Im Original, do what thou wilt shall be the whole of the law. Und in einem Atemzug damit, Liebe ist das Gesetz, Liebe unter dem Willen. Love is the law, love under the will. Love under will. Diese rätselhaften poetischen Zeilen definieren dann die Philosophie von Thelema, griechisch Wille, die Crowley nun enthüllt wird. Also diese Religion, die er später gründen wird, wird ihm hier in seiner Grundlagenschrift diktiert und enthüllt quasi. Teil dieser Ideologie ist eben, dass jeder Mensch einen wahren eigenen Willen hat, eine Art göttliche Bestimmung oder Lebensaufgabe. Und moralisch richtig ist es allein, diesem wahren Willen zu folgen, ungehindert von fremden Vorschriften. Alle alten Moralvorstellungen werden damit relativiert. So ein quasi radikaler Subjektivismus oder Individualismus. Sünde gibt es nicht in diesem neuen Wortschatz außer dem einen, gegen den eigenen Willen zu handeln und den eines anderen zu unterdrücken. Du hast kein Recht, außer deinem Willen, verkündet Iwas im Überall. Tu dies und kein anderer soll Nein sagen dürfen. Crowley selber beschreibt in seinen Confessions, wie er die Stellen danach staunend durchgelesen habe und ja, dass er eben ein Buch geschrieben hat, was die Ära der individuellen Selbstverwirklichung jetzt startet. Crowley selbst wird als der auserwählte Priester des unendlichen Raumes angesprochen. Was jetzt kein kleiner Titel ist. Oder? Also.
Hätte sich auch Master of the Universe nennen können. Das
genau. So ein bisschen Master. Ganz interessant ist seine erste Reaktion auf all das. Er ist nämlich nicht so richtig begeistert. Also dafür, dass er jetzt 3 Tage ein Buch geschrieben hat, in dem er selber der probare Prophet über das gesamte Universum für eine neue Religion ist, dafür ist er zunächst ziemlich ablehnend, muss man sagen. Und er fühlt sich ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich, von der Radikalität dieses neuen Gesetzes, was er da bekommen hat. Und es schleicht ihn Zweifel in den folgenden Wochen. Er fragt Rose, die sich an die Durchgabe des Textes kaum erinnern kann, um Rat. Er wendet sich an befreundete Okkultisten und schickt einigen sogar Typoskripte dieses seltsamen Buches. Also Crowley, der zweifelnde Prophet. Doch letztlich ignoriert Crowley viele der Anweisungen aus dem Überall. Auch spannend. Das Buch selbst fordert ihn etwa auf, die Stele Nummer 666 aus dem Museum zu stehlen, seine eigene Insel zu befestigen und den Text in alle Sprachen zu übersetzen. Crowley tut nichts davon. Er legt das Manuskript schließlich in eine Schublade, fast so, als wolle er es vergessen. Das heißt, Rose habe später das Päckchen Papiere aus Versehen auf den Kamin gelegt, wo es jahrelang verborgen blieb, bis Crowley es Jahre später wiederfand. Und dann erst publizierte, wie dem auch sei, Telema, die neue Gesetzgebung, die neue Religion von Crowley war damit in ihrer Grundlagenschrift geboren, auch wenn der Prophet noch haderte. Und in den folgenden Jahren würde er dann, ja, die Tragweite dessen, was in diesen 3 Apriltagen 1904 in Kairo geschehen ist, erst nachträglich eigentlich ganz begreifen, was, ja, und es wird dann später für ihn schon sein Calling mit.
Ja, nach der Kairoer Offenbarung reist das Ehepaar Crowley dann zunächst nach Europa zurück. Rose erwartet bald ein Kind. Im Juli 1905 bringt sie eine Tochter zur Welt, die auf den mystischen Namen Lilith getauft wird. Alistair Crowley ist nun Vater. Doch Familiensinn war nie seine Stärke. Kaum 4 Monate nach Liliths Geburt bricht er zu einer neuen hochriskanten Himalaya-Expedition auf. Diesmal am Kangchenjunga, während Rose mit dem Baby in Kalkutta zurückbleibt.
Diese Unternehmung endet in einer Katastrophe. Mehrere Expeditionsteilnehmer sterben in einer Lawine und Crowley wird später in der Presse dafür mitverantwortlich gemacht. Inmitten dieses Dramas stirbt auch die kleine Lilith im Sommer 1906 an Typhus. Crowley ist weit weg, als seine erste Tochter in Roses Armen den letzten Atemzug macht. Dieser Verlust zerreißt Rose das Herz. Ihr Mann aber schreibt in seinem Tagebuch Hercule, dass die Secret Chiefs, die geheimen Meister, ihm das Kind genommen hätten, als Teil seiner Prüfungen. Keine tröstenden Worte für Rose, keine väterliche Trauer sind überliefert.
Hier auch nochmal die Secret Chiefs, an den Crowley, wenn man schreibt, die so ein bisschen an Blavatsky auch erinnert, die ja auch ihre Secret Chiefs im Himalaya hatte, die mit ihr geheime Nachrichten ausgetauscht haben. Und für Crowley ging quasi mit dem Tod seiner Tochter auch diese Überzeugung einher, dass Lilith wegen seiner magischen Aktivitäten irgendwie gestorben sei. Und ja, fand ich eine komische Mischung aus egozentrik und gleichzeitiger Verweigerung seiner Verantwortung, weil es war nicht seine Magie, sondern seine Reise, die das Kind hatte, glaube ich, Typhus.
Ja.
Ja. ja, Liz Tod verfällt Rose dann zunehmend dem Alkohol. Und ja, schon vorher hatte sie gern getrunken, aber nun ertränkt sie ihren Schmerz in Brandy und Wein. Crowley reagiert darauf eigentlich nur mit Ungeduld und Verachtung. Er, der Apostel von Telemal, sieht in Roses Schwäche wohl einen Verrat an ihrem wahren Willen. Sie, sein großes Medium, lässt sich jetzt so gehen. Statt ihr beizustehen, flüchtet er sich in neue Affären und neue magische Projekte. 1907 wird Rose dann aber erneut schwanger und bringt eine zweite Tochter zur Welt. Anlia, Spitzname Lola. Doch auch das hält Crowley nicht mehr wirklich oder kaum zu Hause. Während Rose ihm das Baby kümmert, gründet Crowley zusammen mit dem Magier George Cecil Jones seinen eigenen okkulten Orden, den AA, nicht die anonymen Alkoholiker, sondern den Agentum Astrum, und beginnt mit Feuereifer Schriften zu verfassen, die Telemar verbreiten sollen. Also jetzt, 1907, wird Telemar dann jetzt doch zu seinem aktiven Inhalt. Ja. In dieser Zeit publiziert er auch die Zeitschrift The Equinox, also passend zur Zeitenwende, und schreibt Gedichte, Rituale und ein ganzes Konvolut heiliger Schriften im Rausch kreativer Inspiration, und nicht nur im Rausch kreativer Inspiration, sondern auch einfach nur im Rausch. Rose hingegen zerbricht allmählich. Ihr Mann schleppt sie 1908 in die Wüste Algeriens, wo sie bei seinen Visionsexperimenten mit Drogen assistieren soll. Ein desaströser Trip, der in Rose völliger Erschöpfung endet. Zurück in London erholt sie sich nicht mehr richtig, hängt von Tag zu Tag mehr an der Flasche. 1909 beschließt Crowley, sich dann von ihr zu trennen, da eine Scheidung im damaligen England aber skandalös und schwierig ist, inszeniert Crowley einen Seitensprung, damit Rose ihn wegen Ehebruchs verklagen kann. Ja, da musste man wahrscheinlich auch nicht viel fälschen, wie er selber leicht zynisch festgestellt. Außereheliche Affären hatte er ohnehin genug. Rose willigt ein, ihn zu verlassen. Die Ehe wird rechtskräftig geschieden, vor Gericht nimmt Crowley alle Schuld auf sich. Rose behält das Sorgerecht für Töchterchen Lola Sasa und erhält eine kleine Alimente. Viel kann ihr Crowley aber zu dem Teil nicht mehr bieten, denn er hat inzwischen weite Teile des großen Erbes, was er von seinem Vater bekommen hat, verausgabt. Also Crowley war bis jetzt reich und ist es jetzt nicht mehr. Er hat zu viel Geld mit, ja, Poesie, mit teuren Büchern, mit Expeditionen in die Alpen und in den Himalaya, mit teuren Reisen und einem Lebensstil verausgabt, dass jetzt am Ende eigentlich nicht mehr viel übrig ist. Die Tragödie endet damit aber noch nicht. Ohne Crowley geht Rose dann völlig in die Knie. Die Familie lässt sie 1911 in eine psychiatrische Heilanstalt einweisen, wo die Diagnose dann chronischer Alkoholismus mit Delirium tremens ist. Später wird man sagen, sie habe dort in dieser Anstalt in Umnachtung gerufen, ich war des Teufels Braut. Und das waren Sachen, die dann später von der Presse ausgeschlachtet wurden. Wie glaubwürdig das ist, also sehr fragwürdig, aber rückwirkend waren das Sachen, die dann in der Presse, als dann später viel über Crowley geschrieben wurde, solche Sachen, da wurde eben auch nicht vor Halt gemacht. 1932 stirbt Rose, Edith Kelly, einsam und vergessen. Crowley, der auf seine Weise stets Zuneigung für Rose, also naja, ist dann nach dem Tod des Kindes, verfasst noch ein makabres literarisches Denkmal, das Gedicht Rosa Decidua, die abgefallene Rose, in dem er den Abschluss, das Ende ihrer Beziehung verarbeitet. Er hat ihr nie verziehen, dass Lilith gestorben ist. Er hat gesagt, sie hat eine Baby, also den Kopf, den Nuckel von einer Babyflasche oder eine Babyflasche nicht richtig desinfiziert mit kochendem Wasser, und deswegen wäre die Tochter gestorben und sie hätte das nur vergessen, weil sie betrunken war. Und dadurch war für ihn diese Verbindung zwischen quasi ihrem Alkoholismus und ihrem Suchtproblem mit dem Tod der Tochter verbunden. Und es war nie seine Schuld dafür, dass sie die Einjährige auf dem Dampfschiff nach Kalkutta auch wochenlang irgendwie geschafft hatte. Das war nicht das Problem, sondern das Problem war ihr Alkoholismus. Und damit hat er seine eigene Verantwortung halt abgelehnt und alles auf sie geschoben und hatte dann am Ende eben sehr wenig Mitgefühl. mit ihr, obwohl sie dann noch ein zweites Kind hat.
Ja, richtiges Arschloch.
Ja, also jetzt endet der dritte Teil unserer Geschichte damit, dass Crowley sein neues Lebensinhalt gefunden hat, nämlich Telema, wieder am Gründen von okkulten Orden ist und weiterhin ganz viel schreibt und publiziert. Inzwischen ist er 30 Jahre alt und hat aber kein Geld mehr. Ne? Sein bürgerliches Leben zerbricht zunehmend. Familie, Freundschaften, die Ehe, alles opfert er oder zerstört er auch rücksichtslos im Dienste seiner Vision und ja, macht sich jetzt auf in die Zeit des Ersten Weltkrieges in ein sehr bewegtes 20. Jahrhundert, bei dem Crowley nicht nur Stress mit Mussolini und den Faschisten in Italien haben wird, sondern auch in Berlin der 30er Jahre unterwegs ist. Vielleicht Spion ist in Amerika, wer weiß, wir werden es besprechen nächstes Mal. Während dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich Ian Fleming getroffen hat, den Mann, der James Bond geschrieben hat. Und viele andere Leute Absinth in den Südstaaten testet und ja, sein Leben auf eine sehr interessante Weise weiterführt. Also Crowley wird jetzt erst eigentlich so richtig spannend. Und wir haben schon 3 spannende Folgen zu ihm aufgenommen. Und jetzt geht's eigentlich erst so richtig los. Zur Namensaussprache haben wir ein sehr gutes Feedback bekommen, eine E-Mail, in der wir darauf hingewiesen wurden, dass es nicht ganz geklärt ist und wir auch keine Audioaufnahmen von ihm selber haben, wo er es ausspricht, aber es entweder Crowley oder, wie kann man noch sagen?
Vielleicht Crowley.
Wir sagen immer Crowley.
Nein.
Aber eigentlich, wie sage ich es?
Crowley. Aber Crowley würde wahrscheinlich auch.
Crowley. Ich glaube, Crowley ist richtiger. Aleister Crowley. Von daher, wir werden wahrscheinlich weiter Crowley sagen für den Rest der Folgen. Potenziell könnte es aber auch sein, dass wir den Namen jetzt 1000-mal falsch ausgesprochen haben und noch 1000-mal falsch aussprechen werden. Nur, dass ihr das bedenkt. Wir haben da keine Autorität auf die richtige Aussprache. Bei Wikipedia in Lautschrift steht, glaube ich, Crowley. Aber ja, Crowley. Er weiß schon, wer gemeint ist in der Und ihr wisst es auch alle.
Ja, und er ist so ausgerüstet mit den Buchstabenquadraten, dass ihr ihn vielleicht sogar auch bannen könnt.
Ihr könnt ihn beschwören und bannen jetzt, nachdem ihr. Ja, genau. Ansonsten, Jonas, was hältst du vom Leben von Crowley oder Crowley bisher?
Ja, es passiert so unheimlich viel. Er ist gerade 30 und er hat eigentlich schon 2 Leben durchgelebt, gefühlt. Ja, ist halt, natürlich muss er jetzt nicht Menschen runterziehen oder, keine Ahnung, zerstören jetzt so langsam, die ihm nahestehen, mit Tochter, Ex-Frau. Was weiß ich, das ja, ist ja so ein bekanntes Muster bei den Leuten, die wir hier so behandeln. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht mit mehr Magie. Heute ging es ja auch sehr viel um seine Beziehung. Genau.
Tja, wenn ihr das cool findet, was wir hier machen und das gern unterstützen wollt, dass wir nach unserem Feierabend abends noch Podcast-Folgen vorbereiten, aufnehmen oder schneiden, dann unterstützt uns gerne auf YouTube mit einer Mitgliedschaft oder bei patreon.com/allezeitderwelt. Ich mache den Link auch wie immer in die Folgenbeschreibung. Da kriegt ihr alle Folgen ein paar Tage früher, werbefrei, ab und zu mal Premium-Folgen, ab und zu auch ein paar Premium-Posts, wo ich irgendwie Lesematerialien hochlade oder lustige Bilder, die ich noch gefunden habe oder so. Ihr könnt auch kostenlos Mitglieder werden, dort erstmal euch das anschauen. Da kriegt ihr nicht alles mit, aber das kann man auch machen und sich dann überlegen, ob man da noch irgendwie hochstufen will. Ihr könnt auch genannt werden als Produzenten oder Produzentin der Folge. Wir bedanken uns jedes Mal ganz herzlich beim cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrusilius Zwackelmann, Miao Zedong, Spinoza 369, Silvi und der Schmaus. Vielen lieben Dank. Und ja, ich denke, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich mit dem nächsten Teil zu Aleister Crowley. Scheiße. Jetzt habe ich das für den Namen einmal aufgemacht. Das werde ich nie wieder einheitlich aussprechen können.
Naja, ihr wisst, wen wir meinen. Und
ihr wisst mich. Das ist das Wichtige. Ja. Lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast hört. Gerne teilt es mit Leuten, die sich für, weiß nicht, Wortquadrate, die Dämonen bannen oder Magier oder Geschichte interessieren. Teilt es gerne an alle. Wir freuen uns darüber. Und ja, Jonas, bis nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.